Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Ekiano Intensio. Ekiano ist Seminarleiter, spiritueller Wegbegleiter und bewusster Vater. Herzlich willkommen, lieber Ekiano. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo Nathalie, danke für die Einladung und auch ein herzliches Hallo an alle Zuschauer.
Magst du dich selbst ein bisschen vorstellen, wer du bist? Du hast ja auch einen sehr interessanten Weg hinter dir bis heute. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Ja, ich darf heute Menschen auf ihrem spirituellen Weg begleiten. Aber das war so direkt nie meine Absicht. Höchstens angelegt vielleicht auf meinem Seelenweg. Aber eigentlich hat mich interessiert, was Wahrheit ist. Weil ich habe mich in unserer Gesellschaft nicht finden können. In der Schule bin ich so irgendwie durchgekommen. Es hat schon gepasst. Aber es war für mich eher ein bisschen eine frustrierende Reise. Und dann später auch so Arbeitsleben. Das hat mir alles nichts gesagt. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker und habe ein bisschen Forstwirtschaft studiert. Und dann hat sich aber so alles in mir zusammengebraut in der Phase, wo ich so die ersten spirituellen Bücher gelesen habe, Workshops und Vorträge. Und dann habe ich gemerkt, na, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche was, was mich erfüllt. Und dann waren so alle Botschaften in der Phase, lebe deinen Traum. Das habe ich dann gemacht und habe dann 5 Jahre lang Selbsterfahrungen durchlebt, spirituelle Lehrer gehabt und habe Dinge gefunden. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt, was dann passiert ist. Und ich bin dann so von einem ins nächste und ja, habe hier was ganz Schönes finden dürfen, wo ich mich heute in mir zu Hause fühle. Das darf ich heute mit Menschen teilen und darüber bin ich sehr glücklich.
Du nennst dich ja bewusster Vater. Was genau verstehst du denn da darunter?
Ich zeichne erstmal so zwei Extreme und dann führe ich das zusammen, was ich darunter verstehe, was das Bewusste ist. Das eine ist als Vater so, man lässt sich nicht ganz aufs Vaterdasein ein, was ja bei der Mutter meistens zwangsläufig passiert durch die Schwangerschaft und dann durch die Geburt und die Stillzeit. Da ist sie ja in einer gewissen Transformation drin, weil es einfach über den Körper geht. Und als Mann geht es nicht über den Körper, aber potenziell über den Emotionalkörper, wenn man sich denn einlässt. Und da gibt's so den einen Typ Vater, der dann einfach so sagt, so, das ist ihrs, ich gehe arbeiten, ich unterstütze das so von außen, aber da ist keine emotionale Beteiligung da. Das heißt, einmal bewusste Vaterschaft heißt eine emotionale Beteiligung. Und das andere ist, wenn ein Vater sich aufgibt und verliert im Vaterdasein und dann nur noch kümmern und nur noch machen. Und in der Anfangsphase ist es sogar wichtig, wenn ein Baby klein ist und dann irgendwann merkt er aber, dass er immer mehr Energie verliert und gar nicht mehr als Mann im Leben steht, wo auch eine Vision hat, eine Berufung und auch außerhalb von der Familie was teilt. Und in diesem Spannungsfeld zu stehen zwischen einer versorgenden Beteiligung, einer emotionalen Beteiligung, aber trotzdem auch das, was man in die Welt tragen möchte, das weiterhin zu tun, in diesem Spannungsfeld zu stehen, und wie ich so gern sage, zu verlieren, weil du kannst es nicht allen recht machen, aber trotzdem so präsent wie möglich mit allem umzugehen. Das verstehe ich unter einer bewussten Vaterschaft.
Da bedarf es ja wahrscheinlich relativ viel Reflexion immer wieder und neues Reinspüren, neues Justieren.
Ganz genau.
Stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
Ja, der Prozess verlangt von einem alles und das heißt sowohl geistige Klarheit als auch Fühlen im Herz. Und das ist, ne, die meisten Menschen tendieren von einem zu beiden, was einem leichter fällt und das andere ist so ein bisschen störend. Und der Prozess möchte aber, dass man eine gewisse Klarheit hat und trotzdem aber vor lauter Klarheit nicht gefühlskalt wird, sondern spürbar ist, verletzlich ist, sich zeigt, über seine Prozesse reflektiert, auch mal eigenes Ego aufdeckt und so weiter.
Würdest du sagen, ich glaube, ihr habt einen Sohn, wenn ich das, würdest du sagen, dass er frei und selbstbestimmt aufwachsen kann?
Oh, sehr. Wir haben einen äußerst kleinen, agilen, wilden und freien Jungen, Bei ihm geht es auch darum, tatsächlich gesunde Grenzen zu setzen. Mhm. Also weil die Grundlage bei uns ist einfach viel Freiheit. Das ist bei uns da. Wir haben auch viel Zeit, uns ihm zu widmen und ihn da wirklich durch seine Dinge durchzubegleiten. Es gibt ja da auch verschiedene Typen. Weißt du, wenn du ein Kind hast mit eher wenig Selbstbewusstsein, das ist umso wichtiger, das auch mal so ein bisschen zu stärken in diese Selbstbestimmtheit, wenn ein Kind eher so angepasst ist vom Naturell schon. Bei unserem Sohn, soll ich sagen, der ist vom Naturell her ein Rebell. Das ist, alle haben immer gesagt, ja, ihr seid ja spirituell, das wird bestimmt ein kleiner Buddha. Nein, wir haben einen Osho gekriegt. Genau, er weiß sehr gut, wie man selbstbestimmt lebt. Und ihm darf man auf der anderen Seite dann aber immer wieder zeigen, selbstbestimmt heißt nicht, dass ich alles bestimme und dass ich alles auf die Art kriegen kann, wie ich möchte. Zum Beispiel Gewalt ist keine Option. Und das testet er natürlich auch aus und schaut mal, ja, darf man die Katze auch mal hauen? Darf man der Pflanze weh machen? Mama und Papa, wie reagieren die? Und genau, Selbstbestimmtheit hat eben auch einen Schatten. Und da gilt's, gesunde Grenzen zu setzen, wo es Sinn macht. Und bei allen anderen Dingen, da lassen wir ihn ausprobieren, weil wir einfach auch sagen, okay, finde dich da drin, ja.
Ja, du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen die These gehört, wenn Kinder zu tolerante Eltern haben, dass sie dann gar keine Reibungspunkte haben und sich eigentlich gar nicht richtig entwickeln können. So wie du dich jetzt ausgedrückt hast, siehst du das wahrscheinlich ähnlich oder genauso?
Genau, und ich schaue einfach immer, was für ein Wesen hat ein Kind. Was brauchst du hier? Jemand, der ohnehin sehr introvertiert ist und dann total achtsam und wie auch immer, der braucht vielleicht gerade gar nicht so viel Reibung. Wenn ich hier jetzt zusätzlich noch Grenzen setze, die nicht so sinnvoll sind, wo ich einfach ihn nur in seiner Selbstbestimmtheit einschränke, kann es sein, dass das Herz ganz zumacht. Und dann ist er gar nicht mehr erreichbar. Und das ist dann auch schade. Aber wenn man jetzt ein sehr energetisches Kind hat, das seinen Ausdruck hat, da ist es wohl sehr wichtig, weil das, was einfach passiert, wenn hier keine Reibung da ist, ist, dass ein Kind sich nicht mehr spürt.
Ja.
Es fühlt sich nicht mehr und macht dann Dinge, die über die Menschlichkeit hinausgehen. Das heißt, hier gibt es einen gewissen Rahmen und diese Menschlichkeit muss erhalten bleiben. Ansonsten kippt es und dann geht es ja in einen nicht mehr respektvollen Bereich. Mhm. Unachtsamen Bereich und bis hin zu einem zerstörerischen Verhalten. Und da ist auch eine Aufgabe von uns als Eltern, wirklich zu sagen, du, das heißt aber auch nicht, Mensch zu sein.
Ja. Was bedeutet es denn für dich persönlich, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen?
Für mich bedeutet es, da spreche ich jetzt aus meinem Weg der letzten 13 Jahre, ein Prozess, mich zuerst frei zu machen von unsinnigen Dingen, die ich eventuell von zu Hause oder durch die Gesellschaft, durch die Kultur mitgekriegt habe und dann erstmal eine äußere Freiheit und Selbstbestimmung finde. Und da möchte ich aber nicht stehen bleiben. Das ist der erste Schritt für mich. Und dann aber früher oder später auf meinem spirituellen Weg an den Punkt zu kommen, diese Freiheit in mir zu finden und ganz bewusst wieder äußere Unfreiheit, die Sinn macht, einzuladen. Das heißt, früher war es vielleicht, da bin ich dann arbeiten gegangen, Max-Planck-Institut, Elektroniker für Geräte und Systeme, Montag bis Freitag. Und wenn das erfüllt, ist ja voll fein. Mich hat es aber nicht erfüllt, nämlich gar kein bisschen. Und ich war aber wie gefangen in diesem Rädchen. Und natürlich war dieses Rädchen in meinen Ängsten, im Verstand. Und dann habe ich mich davon loslösen können und auch von dem Job und habe dann meinen Traum gelegt, bin dann ein Jahr lang in die Wildnis gegangen, in Amerika. Und wie gesagt, habe da viele Stationen durchlaufen und war dann sehr frei an einem gewissen Punkt. So frei, dass ich nur noch in meinem Auto gelebt habe und im Schlafsack im Park geschlafen habe und mich dort gewaschen habe und war sehr, sehr unabhängig. Und dann habe ich irgendwann aber auch sehen dürfen durch gewisse Retreats und Lehrer, aha, jetzt habe ich eine äußere Freiheit, aber ich bin innerlich noch nicht frei. Es in mir ist noch eine Unfreiheit, viele Gedanken, noch nicht die emotionale Tiefe, mein Herz ist noch nicht so offen und so weiter. Und dann habe ich mich einerseits auf Retreats eingelassen und andererseits auch auf meine Frau, auf unser Familienleben. Und genau an dem Punkt habe ich auch diesen Prozess durchlaufen, wie viele Eltern, man fühlt sich ja erstmal wieder eingeschränkt. Mhm. Ja? Und so alleine äußerlich selbstbestimmt lebst und dann plötzlich, vor allem wenn ein Kind kommt, dreht sich alles nur noch um das Kind und Hobbys weg und Schlaf weg und alles Mögliche weg, Partnerschaftszeit weg. Ja, wer ist man dann?
Ja.
Und genau in diesem engen Raum sich selber aber dann zu finden und zu merken, es stimmt gar nicht, dass ich unfrei bin, weil das, was ich hier mache, ist was sehr Sinnvolles. Das ist nicht so wie früher, sondern das kann ich gut spüren, dass Gott möchte mich an dem Punkt haben. Und jetzt aber, was heißt es hier frei zu werden?
Mhm.
Die Zukunft loszulassen, die Gedanken weniger werden zu lassen und gerade einfach hier präsent zu sein und jetzt mit meinem Sohn Lego zu spielen, zum Beispiel. Mit meiner Frau präsent zu besprechen, was es noch zu tun gibt oder wie wir die nächsten Tage gestalten. Mhm. All die Dinge, oh, wenn man die ja jeden Tag macht, gell? Und dreimal am Tag Küche aufräumen und spülen und putzen und aufräumen und besprechen und lauter Dinge, wo man sich einfach nur noch schenkt und irgendwann das Gefühl hat, ich werde wahnsinnig.
Mhm.
Hier bewusst auch reinzusterben und mal wirklich ein paar Jahre zu sagen, das darf auch sein. Ich finde jetzt meine Freiheit in der Unfreiheit.
Mhm. Also dieser Bewusstwerdungsprozess, der ist bei dir, glaube ich, steht relativ weit oben.
Ja, das ist, wofür ich lebe. Also für mich ist Familienleben ein spiritueller Prozess und wenn man ihn so nutzen möchte. Jeder nutzt die Dinge für was anderes, ne?
Du hast vorhin auch mal Schatten angesprochen und Schattenarbeit ist ja, glaube ich, auch ein großer Bestandteil von deiner Arbeit. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was das genau ist und welche Prozesse es da bei dir gibt?
Mhm. Also, ja, damit machen wir ein großes Fässchen auf. Ich schaue mal, dass ich wie so einen Eindruck mal gebe. Da könnten wir wahrscheinlich drei Interviews drüber führen. Schattenarbeit. Wir haben gewisse Erfahrungen in unserem Leben. Das beginnt schon bei der Geburt, wo auch ein gewisser Schmerz dabei ist. Und als Baby, als Kleinkind, all die Momente, wo wir vielleicht vernachlässigt wurden, keine Liebe gespürt haben, uns nicht verstanden gefühlt haben, oder das Gefühl gekriegt haben, wir genügen nicht.
Mhm.
Oder vielleicht sogar auch physisch verletzt wurden. Das sind alles Dinge, die haben so sehr wehgetan, vor allem je kleiner man ist, dass wir nicht damit umgehen konnten. Und um das Ganze zu überleben, emotional zu überleben, mussten wir an der Stelle unser Herz verschließen und haben diese unangenehmen Gefühle, die in dem Moment damit verbunden waren, die Trauer, die Wut, Ängste, die drückt man dann so ins Unterbewusstsein.
Mhm.
Das ist einfach ein Notmechanismus, den wir Menschen haben und der passiert automatisch. Und dann ist man noch da, es macht einem nicht mehr so viel, aber man verliert auch seine Freude dadurch.
Mhm.
Diese natürliche, verletzliche Freude, so von Herzen. Man wird so ein bisschen neutraler. Ja, man ist nicht mehr so sehr, so schnell verletzt, aber eben auch nicht mehr in seinem Erblühen drin.
Ja.
Und das ist jetzt da unten im Unterbewusstsein und das möchte da wieder hochkommen. Und da ist eine Wut zum Beispiel gespeichert, wenn was mit mir gemacht wurde, was unschön war als Kind, wenn man mich vielleicht eingesperrt hat im Zimmer und dann habe ich noch eine Weile rebelliert, aber man hat vielleicht meinen Willen gebrochen zum Beispiel. Oder eine Trauer, weil man mich im ersten Kindergartentag einfach abgegeben hat und da kein Übergang stattgefunden hat. Und ich habe dann da geweint im Kindergarten und habe das irgendwann unterdrückt und ja, bin halt dann auch in dieses Überleben gegangen.
Mhm.
Diese Dinge, die spielen jetzt wieder aus durch gewisse Trigger. Beispielsweise dann in der Partnerschaft ist ja ein großer Trigger und in das Familienleben oder auf der Arbeit mit den Kollegen, überall wo Menschen sind, können jetzt plötzlich ähnliche Situationen angetriggert werden, wie das, was ich damals erlebt habe. Gefühle von, ich werde da einfach abgegeben. Sagen wir, mein Chef, der ist nicht groß mit mir in Kontakt gegangen, der kommt morgens, du musst jetzt die Abteilung wechseln, so und so, dann komme ich darüber und das und alles geht so schnell und plötzlich kommt so eine tiefe Trauer und so Gefühle von Versinken, Gottverlassenheit und wie auch immer und zu einem Teil stimmt es, er hätte mich zumindest vorinformieren können und ins Gespräch gehen können, aber es ist nochmal exponentiell größer, dieses Gefühl, als das, was im Außen passiert ist, als ob meine ganze Welt zusammenbricht. Und wenn man nicht weiß, dass es da ein Unterbewusstsein gibt, Schatten, dann denkt man tatsächlich, okay, das liegt nur an der Situation. Und das ist ungefähr die Hälfte, ja. Aber ich projiziere dann auch noch meinen Kindheitsschmerz hier rein. Und damit stoße ich wahrscheinlich den Kindheitsschmerz von meinem Chef an. So, das ist meistens so die Dynamik, dass wir uns so gegenseitig schön erinnern, dass wir Sachen da unten im Schatten noch drin haben. Und wenn ich mir aber darüber bewusst werde, dass da was da ist, dann kann ich, bevor ich jetzt projiziere und sage, du und so und diesen ganzen heftigen Schmerz mich erstmal für mich hinsetzen. Schattenarbeit heißt erst einmal fühlen. Das ist immer das Erste. Ich habe die Situation im Außen und diese tiefe Trauer, dieses total verlassen fühlen, und dann fühle ich das und merke so, boah, das ist viel größer als die Situation. Woher kommt das? Und dann kommen vielleicht wieder Erinnerungen von früher, manchmal auch nicht. Aber ich kann es zumindest durchfühlen, diese Trauer, und sagen, das darf jetzt gerade einfach da sein. Früher durfte das wahrscheinlich nicht da sein, als man klein war. Hat man versucht, ja, vielleicht hat man versucht, mich aufzupäppeln oder wie auch immer, dass ich wieder gut funktioniere. Und da steige ich jetzt bewusst aus. Ich muss gerade nicht funktionieren. Ich darf mich gerade einfach nur fühlen. Lass die Trauer zu, lass die Schwere zu, die ganze Welt bricht zusammen, bleib aber in Verbindung mit meinem Herzen dabei, in einem, okay, ich begleite mich jetzt dadurch. Ich spüre mein inneres Kind, aber ich spüre auch meinen inneren Erwachsenen. Ich bin da für mich. Und dann nach einer Zeit, das ist verschieden, 20, 30, 40 Minuten, irgendwann hole ich dann den Verstand bewusst dazu. Den habe ich davor nämlich bewusst weggetan, damit ich nur fühle. Und jetzt versuche ich zu verstehen, was hier passiert. Und dann komme ich vielleicht genau auf die Dynamik, die ich vorhin beschrieben habe. Ah ja, damals Kindergarten abgegeben, Eltern, da ist ein gewisser Frust gespeichert. Und immer wenn ich in den Frust reinkomme, jeder kompensiert anders, will ich zum Beispiel rauchen oder viel essen oder reisen gehen und weg von hier. Oder jeder hat dann andere Strategien, wie er kompensiert. Können zwei Menschen genau den gleichen Schmerz haben, aber es wird verschieden kompensiert. Und anstatt diesem Impuls dann folgen zu müssen, weil es ist schon wie ein Zwang, weil der Schmerz so groß ist, kann ich das jetzt integrieren und mich in dem Moment selbst heilen und sagen, okay, das wird jetzt wieder ein Teil von mir. Ich bin gerade für mich da. Es war alles im Außen zu schnell und jetzt gebe ich mir hier die Zeit. Und das ist ein Heilungsprozess. Und dadurch, dass ich verstehe, was passiert, muss ich nicht mehr die Kompensation ausagieren und kann jetzt aus einer erwachsenen Position zu meinem Chef gehen und sagen, sieh, das passt schon, dass ich da wechsle, das kann man schon machen. Ich würde mir einfach beim nächsten Mal wünschen, so und so, dass das irgendwo mehr, dass da mehr Herz reinkommt, dass dann Übergang ist und so weiter. Jetzt bin ich nicht mehr, hey, du, sondern aus einer Herzensposition, und das ändert das ganze Leben. Wie meine Mitmenschen auf mich reagieren, was für Menschen ich überhaupt anziehe und vor allem, wie ich mich fühle. Ja. War das nachvollziehbar vom
Total,
Beispiel?
Ja. Da bedarf es ja wieder einen gewissen Grad an Selbstreflexion, um in solchen Situationen dann wirklich sich rauszunehmen und diesen Prozess dann auch zu durchleben.
Ja, ganz genau. Das ist auch einer der essentiellsten Teile auf dem spirituellen Weg. Man lernt, Dinge zu betrachten und anzuschauen und herauszufinden, was ist es wirklich? Weil die Zusammenhänge in uns sind ziemlich komplex. Die äußere Welt, und die ist real, und die innere Welt, die ist auch real. Ja. Und die haben Überschneidungspunkte. Und ich bin genau an dieser Überschneidung. Ich bin dieser Punkt, der beide Welten verbindet. Und dann kommen von außen Einflüsse und von innen Dinge von früher und Regungen, die in die Zukunft streben. Aber um noch was zu ergänzen, Schattenarbeit ist nichts, was einen immer nur dann schlecht fühlen lässt. Mhm. Wenn man authentische Schattenarbeit macht, dann fühlt man sich danach besser. Ja. Dann kommt Licht und dann ist so, wow, ich fühle eine Verbundenheit, eine Liebe. Weil da gibt's nämlich einen Schatten in der Schattenarbeit, und das ist das sogenannte Versumpfen. Wenn man nur im Selbstmitleid bleibt und dann geht man zu einem spirituellen Wegbegleiter und sagt, mir geht's so schlecht, ich mache so viel Schattenarbeit, ich komme da aber nicht raus. Und dann schaut der Wegbegleiter dich an und sagt, tut mir leid, du machst gar keine Schattenarbeit, du bleibst im Kopf. Was, aber ich fühle doch so viel. Und das, Ja, du bleibst im Kopf und erzeugst damit unangenehme Emotionen und bleibst in deinem Leid drin. Hä? Ja, ganz genau. Komm mal mit dem wirklich zum Herz und spür mal, was da ist. Da hast du nicht mehr dieses Rädchen von dem Leid zu holen, sondern hier kommt irgendwann eine Akzeptanz. Alles, was wir im Herzen fühlen, da kommt so ein, durfte das sein? Ja, es durfte sein, auch wenn es schlimm war. War es in Ordnung? Nee, es war nicht in Ordnung. Beispielsweise, ich wurde geschlagen als Kind. Nein, es war nicht in Ordnung. Darf es einfach sein als die Erfahrung, die ich jetzt hier gemacht habe und die mich auf irgendeine Art und Weise an etwas erinnern möchte? Ja, es darf sein. Danke. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich in Wirklichkeit ganz wertvoll bin. Und das brauchst nicht mehr, so eine heftige Erfahrung, weil ich ein toller Mensch bin. Und dann kommt ein Licht. Da kommt so ein Gefühl von, wow, Wertigkeit, geliebt fühlen. Und das ist immer das Ergebnis von einer authentischen Schattenarbeit. Mhm.
Schön. Wenn jetzt jemand noch sehr unerfahren ist damit, was würdest du, kannst du vielleicht irgendeinen Tipp geben? Was sind denn so die ersten Schritte, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein bisschen bewusster durch mein Leben gehen, und es kommt jetzt so eine Triggersituation, zum Beispiel auf der Arbeit. Was könnte denn ein erster, schneller Schritt sein, um nicht in die übliche Verhaltensspirale zu kommen?
Mhm. Weiteratmen. Mhm. Das Erste, was passiert, wenn ein Trigger kommt, ist, die Atmung wird sehr, sehr flach.
Ja.
Wir sind wie so ein bisschen in einem Schockzustand. Und in diesem Schockzustand passiert es dann, dass das alte Muster greifen will und es ist wie so ein Schleier, der sich dann über die Augen legt. Und dann agieren wir wie ein Roboter den alten Schmerz aus. Und Thema selbstbestimmt, dann sind wir nicht mehr selbstbestimmt.
Ja.
Weil uns von außen irgendwas bestimmt. Wir glauben immer, wir sind wegen äußeren Dingen ausschließlich nicht selbstbestimmt. Die innere Matrix ist es, was uns in dem Moment wie fernsteuert. Und wir agieren das aus. Und wenn man beginnt, das zu beobachten, ist die erste Vorstufe, dass man es mitkriegt bereits, dass es passiert und man kann es noch nicht ändern. Es ist immer die erste Vorstufe. Man sich denkt, ich sehe, meine Partnerin kommt gerade auf mich zu mit dem und der Verhaltensweise. Und ich weiß, dass ich gleich so reagieren werde. Mhm. Und ich will es eigentlich nicht. Und dann sagt sie noch einen Satz und dann mache ich es. Und dann ist es, und das ist so spannend. Das ist einfach nur die Vorstufe. Ich kann beruhigen. Das ist auch eine wichtige Phase. Und danach kommt dann irgendwann die Phase, wo man lernt, innezuhalten. Das ist die nächste Phase. Da ist man aber noch nicht fähig zu agieren. Aber da hat man schon mal gelernt, das zu stoppen. Dass ich jetzt zurückfeuere zum Beispiel oder flüchte. Oder in eine Starre gehe, sondern dass ich weiter atme und das gerade mal nur wahrnehme und ein bisschen Raum verschaffe. Deswegen, wenn du fragst, was kann man tun, erst einmal Raum geben der Situation und nicht gleich auch reagieren und dann schaukelt sich's hoch. Das ist dann auch ungewohnt für die Menschen gegenüber, aber ich nehme jetzt hier Raum, ich schaffe Raum zwischen uns und meistens ist man dann in dieser Phase verwirrt. Man hat schon mal gelernt, nicht auszuagieren. Man hat gelernt, Raum zu schaffen. Und dann ist man aber noch so benebelt, weil es einem alles zu viel ist. Und boah. Und dann darf man tatsächlich sich rausnehmen und sagen, mir ist es gerade zu viel. Ich teile dann, was da ist. Ich brauche ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Mir ging es gerade zu schnell. Mhm. Ich spüre nur gerade, irgendwas passt für mich noch nicht. Und dann ist der nächste Schritt, sich zu Hause ein Örtchen einzurichten, wer das noch nicht hat, wo eine Kerze vielleicht steht, ein Altar, ein bisschen Räucherwerk, vielleicht ein paar Tarotkarten. Einfach irgendwo so ein Setting, wo man immer wieder merkt, hier komme ich hin, um Dinge zu fühlen und zu erkennen. Das kann sehr helfen. Oder in die Natur rausgehen. Und dann bin ich da und dann spüre ich die Situation nochmal. Und dann finde ich auch so ein bisschen den Faden, wie hat's denn begonnen? Ach ja, da am Morgen, da waren ja noch Vorsituationen, da war ja schon Spannung. Das war ja dann erst später, boah, die Explosion. Aha, was habe denn ich da gesagt? Was hat er da gesagt? Und so hin und her. Dann versucht man alles nachzuvollziehen und alles zu fühlen, was hier passiert. Sowohl das, was unangenehm mir gegenüber war und dann die Meisterklasse, das, was ich getan habe, auch beginnen, das zu fühlen und mitzukriegen, weil ganz oft wissen wir nicht mehr, in welcher Schwingung wir etwas gesagt oder getan haben. das ist sehr schwierig. Das ist dann auch schon teils fortgeschritten. Aber eigentlich sagt es einem der Partner ja ganz direkt. Von dem her muss man nur lernen, das annehmen zu können auch. Und dieses immer wieder zu kreieren, dass man da alleine sich mit sich beschäftigt, fühlen, erkennen im Wechsel, das bewirkt, dass man irgendwann eine Ahnung kriegt und dann kommt man in die nächste Phase, dass man plötzlich handlungsfähig wird in der Situation. Mhm. Da kommt ein Trigger, ich atme weiter, ich schaffe nur Kurzraum und jetzt feuere ich nicht dagegen, ich erkenne so mein Muster, wie es kommen will und sage, stopp, du bleibst da. Und komm dann hier von Herzen und sag, du, mir geht's gerade nicht gut damit, weißt du was? Ich sehe es so, man kann wohl Konflikt leben und Reibung, aber ohne Aggression,
ja,
ohne Manipulation, sondern wirklich, ich spreche dann von mir und sag, wie es mir geht. Ne? Wenn du das und das gemacht hast, mir ging es damit so und so, wie geht's denn dir eigentlich gerade mit mir? Ja, nein, dann kriegt man vielleicht wieder was entgegen und dann deckt man genau das auf. Du, pass mal auf, genau das ist die Art und Weise, wo ich spüre, das ist dann der eigene Selbstwert, den man in sich gefunden hat, so möchte ich nicht mehr. Das ist für mich keine Basis für ein Gespräch. Wir können wohl uns Dinge aufzeigen, aber wenn es so verletzend bleibt, dann muss ich einen Schritt zurück machen. Und da merkt man schon, das ist eine gewisse Aufrichtung, die man dann hier hat, die passiert durch diese Phasen. Und worum es eigentlich geht, worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich lasse die Kontrolle los. Mhm. Diese ganzen Dinge von Muster ausagieren und wie auch immer, das ist dann alles Mechanismen, wie ich versuche, die Situation zu kontrollieren. Durch Aggressionen, durch Erwartungen, durch Manipulationen, durch Rückzug. Damit versuche ich zu kontrollieren. Mhm. Was aber passiert ist, es wird kurzzeitig besser und langfristig schlimmer.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber beginne, plötzlich von Herzen zu agieren und zu sprechen, dann kenne ich das Ergebnis nicht. Weil es kann sein, dass der Mensch mich gar nicht will, wenn ich im Herzen bin. Vielleicht wollte der nur mit mir zusammen sein, wenn ich im Ego bin. Und es kann aber sein, dass der Mensch mich jetzt umso mehr will, weil er auch beginnt zu reflektieren. Und dann vertieft sich aber unsere Beziehung. Und das ist dann was besonders Schönes. Aber ich kenne das Ergebnis nicht. Ich kann es nicht kontrollieren, wenn ich von Herzen aus lebe. Und genau hier möchte uns der spirituelle Prozess haben.
Mhm. Wie verändert sich denn dadurch die Beziehung zu mir selbst, wenn ich anfange, so zu leben?
Das Erste, was dann passiert, ist das Wort Wertschätzung. Mhm. Ich weiß, mich selbst wieder zu schätzen. Und was dadurch passiert, ist, ich schaffe eine neue Grundlage in meiner Verletzungshistorie. Weil durch all die Verletzungen passiert bei jedem Menschen ausnahmslos, dass wir uns nicht verstanden fühlen. Mhm. Und wenn wir uns nicht verstanden fühlen, fühlen wir uns alleine. Selbst wenn wir in der Menschenmenge sind, wir fühlen uns alleine. Ja. Selbst in der Partnerschaft, wir fühlen uns dann alleine. Und durch diese Selbstwertschätzung, hey, ich bin's wert, dass ich mit mir gut umgehe, dass andere mit mir gut umgehen, fühlt sich mein inneres Kind plötzlich verstanden. Mhm. Und das ist so ein Release, das ist so, oh. Das bedeutet, um das in einen Satz zu packen, anstatt zu erwarten, dass andere mich verstehen, verstehe ich mich jetzt. Mhm. Werde zu einem Menschen, der beginnt, andere zu verstehen. Das ist kein leichter Punkt, weil an dem Punkt ist oft so ein bisschen trotzig, will aber verstanden werden. Und es geht wirklich darum, dass zuerst ich beginne zu verstehen, mich, dich und andere, und dann kriege ich den Spiegel früher oder später und werde plötzlich verstanden. Mhm. Das ist was recht Schönes.
Ja. Welchen Einfluss hat es denn auf unsere Lebensenergie und unsere Lebensfreude?
Erstmal Lebensfreude, das ist das, was dann wieder passiert. Mhm. Weil im Unterbewusstsein, im Schatten nicht mehr so viele Stauungen sind. Gestaute Trauer, Wut, Ängste, die dort umherwandern. Das ist dann alles wieder da und ich halte es in Händen und plötzlich fühle ich mich befreiter. Ich kann wieder lachen in Situationen. Ich kann plötzlich wieder einen Scherz machen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas dadurch passiert. Ich kann wieder tanzen gehen, ich werde lockerer in der Regel. Meistens ist diese Freude und die Lebensenergie noch an andere Ebenen geknüpft. Die Schattenarbeit auf die wir jetzt eingegangen sind, ist vor allem auf emotionaler Ebene, weil es einfach einen Großteil ausmacht. Und dann gilt es, den Körper mitzunehmen. Das heißt, das brauchst du ja auch noch, Thema Lebensenergie vor allem, weil diese Dinge von früher, die hatten Auswirkungen auf den Körper. Ja. Durch Schattenarbeit entspannt sich auch der Körper mit, so von innen. Mhm. Aber man darf ihn auch unterstützen. Und deswegen gibt es sowas wie Yoga oder Qigong, Körperreinigungen, alles, was irgendwie den Körper unterstützt, aus dieser Steifheit, aus der alten Struktur rauszukommen, um wieder flexibler zu werden, hier und da mal auf die Ernährung zu achten, zu entgiften, wirklich so die Vergangenheit auch wirklich physisch auszuleiten. Mhm. Und wenn das im Zusammenspiel passiert, dass man körperlich, es muss nicht perfekt sein. Einfach ein bisschen, dass es einem wieder besser geht, dass man sich wieder wohlfühlt in diesem Gefährt, dann die Emotionen mehr und mehr aufräumt. Und wenn man jetzt noch ein bisschen meditiert und so eine mentale Klarheit praktiziert im Alltag, dann wird man auch noch ein bisschen geistig ruhiger. Mhm. Wenn die drei Ebenen zusammenkommen, passiert, ich mache jetzt eine Torusbewegung, dass wir wieder einen ziemlich freien Energiefluss kriegen. Mhm. Und der bewirkt, dass wir mehr im jetzigen Moment ankommen. Und im jetzigen Moment ist nichts außer Liebe und Freude. Das meistens, wenn wir so innehalten, ist der jetzige Moment deswegen so anstrengend, weil diese Ebenen noch nicht zusammenspielen. Dann fließt die Energie noch nicht so. Aber jeder, der schon mal in so einem Energiefluss drin war, wenigstens mal für eine Minute, der spürt, wow, in dem Moment ist alles da, wonach ich mich jemals gesehnt habe. All die Liebe. All das Verstanden werden, all das Genügen. Ich bin da, Gott ist da, die Schöpfung dreht sich und ich liebe es. Es, was auch immer dieses Es ist. Wenn man in dem Moment drin ist, man kann es nicht benennen, man fühlt es nur und man ist glücklich.
Hm. Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen angesprochen. Ja, genau. Gibt es noch irgendetwas, was ich deiner Meinung nach vergessen habe, was zu einem freien und selbstbestimmten Leben dazugehört?
Vor allem, wenn jemand, was mir jetzt noch kommt, wenn jemand noch sehr stark in einem Rädchen drin ist, wo man funktionieren muss. Es kann so wichtig sein, immer wieder Räume zu schaffen, wo es mir gut geht, mir das wieder gönne. Und wenigstens, und wenn es nur wenig ist, weil ich nicht viel Zeit habe, vor allem auch im Familienleben, aber dass ich immer wieder dahin komme, was tut mir wirklich gut und nährt mich. Mhm. Und in dem Fall auch zu unterscheiden, welche Dinge scheinen nur so, als ob sie mir gut tun, weil es in dem Moment ein Release gibt, nehmen mir aber Energie. Mhm. So, auch so die ganze Litanei von zu viel Videos schauen und dann zu viel schlechte Ernährung und zu viel Menschen treffen, wo, wie soll ich sagen, wo keine Energie fließt an den Orten, sondern einfach, wo wir zusammen Release erzeugen, so vielleicht eine Party feiern oder irgendwas, aber danach ist eigentlich weniger Energie da am nächsten Morgen. Und das zu reduzieren. Und dann lieber Zusammenkünfte aufzusuchen, wo ich am nächsten Tag merke, oh, das hat mich genährt, das war schön. Ich war vielleicht beim Mantra singen oder beim Ecstatic Dance und das war einfach so, wow, Kakaozeremonie, das hat gut getan. Von der Ernährung her, da darf man auch mal irgendwas essen, was so richtig deftig ist und wie auch immer. Aber nicht die ganze Zeit, einfach immer wieder sich gut zu ernähren. Bücher zu lesen, die einem gut tun, vielleicht Abstand zu nehmen, nicht zu viel Videos zu schauen, ein bisschen auch, aber immer wieder viel rauszugehen in die Natur, sich zu bewegen. Ja, das sind halt alles so Dinge, die einem teilweise langweilig wirken, weil wir eine innere Geschwindigkeit haben.
Ja.
Und das ist so gemein, ganz viele, ich erwähne das, weil ganz viele von uns sind in dieser Dynamik innerlich ausgelaugt, äußerlich gepusht. Mhm. Und dann trinken wir meistens noch Kaffee dazu, um diese Ausgelaugtheit dann noch überbrücken zu können an gewissen Enden. Und das bewirkt, dass wir uns immer mehr von uns selbst entfernen. Deswegen brauchst du ein Runterfahren von Geschwindigkeit und von Dingen, die uns pushen und gleichzeitig ein Aufbauen von einem nährenden Feld. Und da geht man meistens dann eh durch Gefühle durch, wie wir es vorhin beschrieben haben, und die dann zu integrieren. Und irgendwann hat man so ein nährendes Kraftfeld um sich und das trägt einen. Mhm. Mit dem kann man dann ja Da hat man plötzlich so eine Freude und einen Energiefluss. Es macht Spaß, ist nur am Anfang beschwerlich. Aber irgendwann merkt man, ah, das ist mal richtig cool. Dagegen ist der Push von früher richtig langweilig.
Hast du eine bestimmte Morgenroutine?
Ich persönlich habe eine Abendroutine, damit meine Frau eine Morgenroutine haben kann.
Okay. Ja.
Wir leben das Prinzip, dass meine Frau zuerst bei sich ankommen kann, um dann ins Leben zu gehen. Und bei mir ist es, ich finde zu mir, indem ich ins Leben gehe und dann am Abend, wenn alles ruhiger wird, alle schlafen. Manchmal kuscheln wir noch ein bisschen, aber meine Frau geht meistens früher schlafen. Und dann habe ich meine Stunde oder eineinhalb. Und das, was ich mit am liebsten mache, ist das reine Existieren. Mhm. Jetzt gerade, wo es warm ist, setze ich mich dann gerne auf die Terrasse und schaue da hinten auf den Waldrand und gucke einfach nur dahin und nicht mal mit einer Meditation, sondern einfach nur, ich existiere, ich atme und habe meinen Fokus so ein bisschen hier. Dass ich spüre, wie geht's gerade meinem Herzen? Wie weit weg ist es gerade? War wieder viel zur Zeit oder kann ich gerade gut atmen? Spüre ich mich fein und tue darüber auch nicht urteilen? Herz fühlen und einfach gerade nur existieren und atmen. Allein das für 10, 15 Minuten ist eine unglaubliche Reinigung und dass man sein Zuhause wieder spürt. So. Ohne eine Praxis in dem Moment, ohne eine Vorgabe, sondern nur da sein und das wahrnehmen, was innen und außen gerade passiert.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank auch und ja, alles, alles Liebe. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen.
Ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.